Ihr seid bei Radio Frei, hört die Sendung unterdessen. Und ich habe es eben schon angekündigt, es geht jetzt um eine besondere Pädagogikform, und zwar die Regio-Pädagogik. Die ist, ich musste es nachlesen, nach dem Zweiten Weltkrieg in den kommunalen Kindertagesstätten in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia entwickelt worden. Und diese Pädagogik, so konnte ich es lesen, ist eher als Erziehungsphilosophie zu verstehen, welche Menschen weltweit begeistert und seit den 80er Jahren auch regelmäßig besucht wird von Gruppen aus ganz verschiedenen europäischen und außereuropäischen Ländern. Die kommen dorthin, die Menschen, um die in den Kindereinrichtungen zu hospitieren, sich das Ganze anzugucken. Und einer, der kürzlich auch in dieser Region war, ist Frank vom DGB Bildungswerk, und der ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Frank.
Hallo Marie, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich muss gestehen, ich habe vor unserem Gespräch noch nie was von dieser Pädagogik gehört. Wie ist denn dein Zugang zu diesem Thema?
Na, ich war schon ein paar Mal in Reggio Emilia und war ursprünglich eigentlich gar nicht wegen der Pädagogik dort, sondern weil ich historisch-politische Bildungsarbeit dort gemacht habe. Denn die Region zeichnet sich dadurch aus, dass es dort in der Zeit von 1943 bis 1945 sich der Widerstand gegen die deutsche Besatzung sehr stark entwickelt hat. Also wenn man sich nochmal so ein bisschen zurückversetzt sozusagen, also der Faschismus in Italien ist ja schon seit den 20er Jahren an der Macht und wird erst Verbündeter von Nazi-Deutschland, und dann gibt es einen Moment, nämlich da, wo die Alliierten im Süden Italiens schon landen, 1943, da wird auf einmal aus dem verbündeten Italien ein besetztes Land, also die deutsche Wehrmacht besetzt größere Teile Italiens, vor allem im Norden, und in den Regionen, wo es diese Besetzung gab, entwickelt sich Partisanenwiderstand, die in die Berge gehen und aber auch in der Ebene versuchen Leute was dagegen zu machen, und das war eigentlich mein ursprüngliches mein ursprünglicher Interessenschwerpunkt, weswegen ich dort war. Und dann habe ich später mitbekommen, dass es eben diese Reggio-Pädagogik gibt und dass die ganz berühmt ist. Und dann war ja so die Frage, wie hängen denn diese Sachen eigentlich miteinander zusammen? Und das war eines der Dinge, die wir uns in Italien direkt angeschaut haben.
Genau, ihr wart dort im Rahmen eines Bildungsurlaubes, jetzt erst kürzlich im Mai, vor ein paar Wochen. Vielleicht noch mal kurz zu dieser Pädagogik. Also was ist an der so besonders? Also keine Ahnung, es gibt ja so in meinem Kopf so die klassische Pädagogik, vielleicht auch wie ich sie einfach erlebt habe oder vielleicht auch du, als du klein warst, und dann so eher freiere Form. Könnte man die quasi mit in so eine alternative freie Form packen, oder was ist da so das Besondere?
Na, es gibt, glaube ich, mehrere Sachen, die besonders sind. Also zum einen, ich dachte, naja, in Thüringen wird das jetzt niemand kennen. Das kennen vielleicht in Hessen oder in anderen westdeutschen Ländern, wo die Leute schon, was ich, seit den 60er, 70er Jahren nach Italien gefahren sind. Da wird es vielleicht Leute geben, die das kennen. Und war dann ganz überrascht, dass es auch in Thüringen und auch in Erfurt Kindereinrichtungen gibt, die sich auf diesen Reggio-Ansatz beziehen. Das war erstmal für mich selber so eine Überraschung. Und ich glaube, wenn man sich diesen Ansatz anguckt, gibt es ja ganz unterschiedliche pädagogische Ansätze. Ne? Es gibt die Montessori-Pädagogik zum Beispiel oder von mir aus auch die Waldorf-Pädagogik, die immer in so eine alternative Pädagogik-Ecke gestellt werden. Jetzt fällt ja schon mal auf, dass die Reggio-Pädagogik eben keine Person im Zentrum stehen hat, sondern die heißt nach einer Region und nicht nach einer Person. Und dann ist natürlich die erste Frage, was ist denn vielleicht das Besondere an dieser Region, dass sich dort so eine Pädagogik entwickeln konnte? Und du hast jetzt ja schon Loris Malaguzzi genannt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Wikipedia Eintrag anguckt, kann man dann so einen Satz finden, der so sinngemäß heißt, naja, die Reggio-Pädagogik entwickelte sich seit den 70er Jahren und wurde maßgeblich von Loris Malaguzzi entwickelt. Und das ist richtig und falsch zugleich, weil Loris Malaguzzi war schon derjenige, der quasi, ich sag jetzt mal, auch so als studierter Akademiker diesem Konzept quasi so eine Systematik gegeben hat. Aber das Interessante ist eben, dass diese Pädagogik eben nicht erst in den 70er Jahren entsteht, sondern eigentlich entstehen die Einrichtungen, in denen diese Pädagogik entwickelt wurde, unmittelbar 1945 nach der Befreiung Italiens. Und genau diese Verbindung von dem, was ich eben gerade gesagt habe, nämlich antifaschistischer Widerstand und dieser Entwicklung dieser Pädagogik, das finde ich ist so der spannende Aspekt und der auch in der, wenn man sich jetzt so, Bücher oder Artikel zur Reggio-Pädagogik durchliest, der da eben häufig vergessen ist. Und genau diese Lücke wollen wir auch heute Abend mit der Veranstaltung füllen sozusagen, um zu gucken, was waren denn das eigentlich für vor allem Frauen in Italien, die diese Pädagogik nach 1945 entwickelt haben, aus dem Geist des Widerstandes gegen den Faschismus, um zu sagen, Wir wollen einen sicheren Ort haben, wo unsere Kinder sein können, der nicht kirchlich ist, denn vorher waren in Italien fast alle Kindereinrichtungen quasi kirchlich geprägt. Da wurde viel gebetet und herrschte viel Disziplin, sondern wir wollen eine Einrichtung haben, wo unsere Kinder gut betreut werden und eben nicht nur aufbewahrt werden, sondern im Italienischen heißen die im Prinzip dann auch Schulen für die Kinder. Also da sollte richtiges pädagogisches Lehrpersonal sein, was sozusagen ausgebildet ist, was die Kinder nicht nur in Verwahrung nimmt, sondern mit den Kindern quasi arbeitet und den Kindern Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, was du hast ja schon gesagt, wie kann man diese Pädagogik einordnen oder so? Ich bin selber kein Pädagoge, aber was ich mit am interessantesten fand, ist, dass es, also erstmal ist die Grundannahme, dass Kinder alles mitbringen, was sie brauchen im Leben und eigentlich eher durch die Erwachsenenwelt verarmt werden. Also andere Pädagogikansätze sagen ja, das Kind ist unvollständig und wir entwickeln dieses Kind. Eine Erziehung ist ja dieses Bild sozusagen wie so ein Pflänzchen, was man zieht und dann muss man das düngen und gießen und dem ganz viel geben sozusagen, damit es am Ende eine vollständige Pflanze wird. Die Reggio-Pädagogik würde genau umgekehrt sagen, Kinder haben alles. Es gibt auch diesen Satz von Loris Malaguzzi von den 100 Sprachen der Kinder. Also Kinder haben ganz viele Ausdrucksmöglichkeiten. Die sind verbal, die sind nonverbal, die sind künstlerisch. Die haben sozusagen ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und die Erwachsenenwelt verengt die eher. Und die Pädagogik hat eben zum Ziel, diese 100 Sprachen so lange wie möglich quasi zu erhalten, die Kinder mitbringen. Und Kinder sind Forscherinnen, die bringen einen wachen Geist mit. Die sind Geschichtenerzählerinnen, Theaterregisseure, Künstlerinnen. Die sind alles möglich sozusagen und das soll erhalten bleiben. Das ist so ein Punkt. Und was ich auch im Gegensatz zu den Kindereinrichtungen, die ich aus Deutschland kenne, interessant fand, dass es eben nie nur um die individuelle Entwicklung der Kinder geht. Also das Individuum ist sozusagen schon wichtig, aber es geht immer darum, wie entwickelt sich das Individuum in der Gruppe. Und wenn dort Sachen dokumentiert werden, dann wird eigentlich auch immer die Entwicklung der Gruppe dokumentiert und nicht zu sagen, ja, wo ist jetzt mein Kind? Ich will wissen, wo mein Kind genau steht und welche Fähigkeiten hat das jetzt schon gelernt im Kindergarten. Das wäre quasi gar nicht der Ansatz von Reggio, sondern zu sagen, Kinder bringen alles mit und sie entwickeln sich in der Gruppe miteinander weiter und die Erzieherinnen und Erzieher sind dafür da, Anregungen zu geben, Dinge aus der Gruppe aufzugreifen und den Kindern quasi die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, damit sie ihre unterschiedlichen Sprachen und Ausdrucksformen zu einem bestimmten Thema zum Beispiel weiterentwickeln können.
Du hast schon gesagt, es gibt tatsächlich auch hier Einrichtungen, die diesem Ansatz folgen. Weißt du, wie weit verbreitet das sonst ist? Also ist das auch eher so ein europäisches Ding oder hat es sich irgendwie auch noch weiter fortgetragen? Oder auch in Italien selber, ist das dort so ein regionales Ding geblieben oder?
In den 80er Jahren wurde eine erste kleine Ausstellung zu Reggio-Pädagogik erstellt und die ist über Italien hinaus durch die Welt getourt und hat diesen Ansatz vorgestellt und auch die Einrichtungen dort. Und die war interessanterweise auch in der DDR zu sehen. Also auch in der DDR gab es schon so ein bisschen am Ende sozusagen Beschäftigung damit. Und in den 90er Jahren war dann das US-Magazin Newsweek, was geschrieben hat, dass in Reggio die besten frühkindlichen Kindereinrichtungen der Welt existieren würden. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo dann auch viele Erzieherinnen und Erzieher quasi aus ganz unterschiedlichen Ländern, aus Brasilien, aus Finnland, aus Neuseeland, aber auch aus europäischen Ländern dort sozusagen hingefahren sind, um sich das anzugucken. Trotzdem ist es so, wir machen das ja zusammen mit Partnern vor Ort, die betonen immer, dass, wie der Name schon sagt, die Pädagogik oder der Ansatz, der pädagogische Ansatz heißt nach einer Region. Das heißt, man muss die historischen Bedingtheiten und Gewordenheiten dieser Region beachten, um zu verstehen, warum diese Pädagogik eben dort entstanden ist und nicht in anderen Teilen Italiens. Und das hat was mit der 100-jährigen linken Geschichte dort zu tun. Also es gab dort schon im 19. Jahrhundert sozusagen eine sozialistische Bewegung, die das Genossenschaftswesen vorangetrieben hat. Also es war die Region, wo das Genossenschaftswesen in Italien sehr weit verbreitet waren und wo linke Ideen von einer Reform, wo man sozusagen sagt, man kriegt immer mehr Teile der Gesellschaft unter seine kollektive Kontrolle, quasi schon eine Vorgeschichte hatte. Mit dem Faschismus wird das jäh zerschlagen und nach 1945 wird aber dann an diesem, wie gesagt, Befreiungskampf gegen den Faschismus und die Ideen, die es vorher eben schon gab, angeknüpft. Mhm. Und diese Region ist eben über Jahrzehnte immer von kommunistischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern regiert gewesen, wo es eben ganz wichtig war zu sagen, Kinder sind Staatsbürger. Also Kinder werden entwickelt als Teil des Gemeinwesens und auch diese Kindereinrichtungen sind eben nicht isolierte Einheiten, wo ein Zaun drum ist, die zu sind, sondern die bewegen sich immer in einer ganz speziellen lokalen Gesellschaft. Und wenn die Kinder dort Projekte machen zum Beispiel, die gehen da raus, die sind nicht nur in der Einrichtung. Wenn die irgendwas entwickeln, dann wird beim Bürgermeister angerufen und gesagt, wir haben ja was entwickelt, jetzt soll die Kinder wollen, dass hier ein Schild hingestellt wird und dann wird da halt ein Schild auch hingestellt. Also es geht immer darum, die Kinder als Teil der Gesellschaft zu sehen und sie nicht zu unterfordern, sondern mit sozusagen großen Fragen, die auch andere Menschen in der Gesellschaft bewegen, beschäftigen sich diese Kinder und sie sind Teil der lokalen Gesellschaft. Und deswegen ist eben auch wichtig, dass es eben dort entstanden ist und in anderen Teilen Italiens gibt es diese Pädagogik so nicht zum Beispiel.
Und ihr wart jetzt quasi kürzlich da, habt ihr das genau so auch beobachten können oder wie viel kann man in so einer Woche irgendwie mitkriegen? Es gab wahrscheinlich Gespräche, Programme, so ein Bildungsurlaub hat ja irgendwie auch immer ein Programm, wo man sich einem Thema nähert. Wie habt ihr das gemacht?
Na, das Schöne ist ja erstmal bei so einem Bildungsurlaub, dass man eine Woche Zeit hat. Wo hat man das schon? Also Leute, die dabei waren, hatten eine Woche Zeit, um sich konkret vor Ort damit zu beschäftigen. Und da spielen genau diese beiden Punkte eine Rolle. Also wir haben uns natürlich historisch damit beschäftigt. Was ist das für eine Region? Wo kommt die her? Auch ein bisschen was über italienische Geschichte, weil das wissen ja viele Leute in Deutschland, kennen die italienische Geschichte nicht, die man vielleicht aber auch ein bisschen verstehen muss. Also zum Beispiel dieser große Unterschied in Italien zwischen Nord- und Süditalien, der bis heute ganz, ganz elementar ist, spielt aber bei diesem Thema auch eine sehr, sehr große Rolle. Also um ein Beispiel zu nennen, in den nördlichen Teilen Italiens war zum Beispiel die Alphabetisierungsquote um 1900 bei den Kindern ungefähr bei 90%, weil es ein französisches beziehungsweise Österreich-Ungarns sozusagen Schulsystem gab, wo alle waren. In Süditalien war die Alphabetisierungsquote bei 15%.
Wow, das ist ja mega.
Das heißt, 85% der Kinder konnten nicht lesen und schreiben, sind nicht in die Schule gegangen. Mhm. Das heißt, auch das sind sozusagen ja Voraussetzungen, die, wenn diese Pädagogik dann ein paar Jahrzehnte später entsteht, eine Rolle spielt. Mhm. Das heißt, man muss ein bisschen was über italienische Geschichte lernen. Und dann haben wir uns aber auch ganz konkret mit den pädagogischen Konzepten beschäftigt und haben uns ganz konkret angeguckt, wie das läuft. Wir waren konkret in einer Kleineinrichtung für 1- bis 3-jährige Kinder und in einer Einrichtung für 4- bis 6-jährige Kinder und waren dort eben, haben uns mit den Menschen, die dort arbeiten, unterhalten, haben uns von denen nochmal erklären lassen, was ist deren Ansatz, was ist das hier für eine Einrichtung, was für Kinder haben die dort und haben dann aber auch beobachten können und zuschauen können, wie das konkret in der Umsetzung läuft. Genau, und das waren so wesentliche Punkte dieser Seminarwoche.
Vielleicht noch eine Frage dazu, bevor wir zu der eben schon angekündigten Veranstaltung noch kommen. Wer war denn da mitgefahren? Waren das alles quasi Leute, die in der Pädagogik was zu tun hatten oder auch andere? Und was hast du Feedback bekommen von denen, was die irgendwie mitgenommen haben, ob das für sie irgendwie besondere Punkte gab?
Also da waren jetzt eigentlich fast ausschließlich Pädagoginnen und Pädagogen dabei, aus Thüringen, aber auch aus Hessen. Und wir hatten auch einen Kollegen aus Schleswig-Holstein dabei, also aus unterschiedlichen Bundesländern. Und die haben, also in der Rückmeldung kam schon raus, dass sie sehr, sehr viel mitgenommen haben. Und natürlich ist es immer spannend, wenn man andere Kolleginnen und Kollegen in der Praxis sieht. Das ist ja egal, ob das dann im Ausland ist oder wenn man jetzt in eine andere Stadt fährt und guckt, wie machen die das. Also man kann sich natürlich sehr, sehr viel abgucken, aber vor allem ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wo diese Pädagogik auch herkommt und was quasi ihre Grundvoraussetzungen sind. Und da sind wir dann auch gleich bei der Veranstaltung heute Abend.
Genau, also heute 17 Uhr, stimmt das?
Ja.
Ich gucke nach. Ja, 17 Uhr hier bei uns im Radio auf der Freifläche wird was vorgestellt, was ihr zusammen mit einer italienischen Organisation macht, ein Projekt. Oder ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Was ist das, was ihr da heute vorstellt?
Genau, also wir arbeiten zusammen in Reggio Emilia mit dem Istoreco. Das ist ein Institut, was eigentlich ursprünglich mal in den 60er Jahren gegründet wurde und sich quasi um das Erbe der Partisaninnen und Partisanen kümmert. Und dann natürlich auch mit allem, was sozusagen da drumherum rechts und links zu tun hat. Und die arbeiten eben auch mit diesen Kindereinrichtungen zusammen. Also von den Kindereinrichtungen, die haben quasi so einen pädagogischen Zusammenschluss. Und die haben sich eben auch diese Frage gestellt, die ja eingangs schon ein bisschen so auftauchte. Also viele, die sich mit diesem Konzept beschäftigt, kennen Loris Malaguzzi. und wissen aber nicht, was war eigentlich in der Zeit von 1945 bis, ich sag mal, 1970. Mhm. So, und in dieser Zeit haben eben Frauen vor allem dafür gesorgt, dass in Reggio Kindereinrichtungen eingeführt wurde. In Italien, muss man wissen, gibt es erstmal oder gab es bis in die 70er Jahre keine Möglichkeit von kommunalen Einrichtungen. Das war verboten sozusagen. Es gab entweder kirchliche Einrichtungen oder staatliche Einrichtungen, die vom Zentralstaat gesteuert waren. Jetzt war der Zentralstaat auch konservativ regiert und wie gesagt, in der Region gab es eine linke Regierung. Und diese Frauen, die haben gesagt, nein, wir wollen unsere eigenen Einrichtungen haben. Und die haben so ein bisschen, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Kinderladenbewegung der 60er, 70er Jahre in Westdeutschland, haben die einfach angefangen, irgendwie was aufzubauen. Unter absolut schweren Bedingungen, die sagen, sie mussten ja Geld auftreiben, wenn sie eine Erzieherin eingestellt haben, wo sie das Gehalt selber bezahlt haben. Das heißt, die haben Spendentombolas gemacht, die haben die schönste Geschichte, finde ich, haben einen Panzer, der sozusagen noch als Rest vom Zweiten Weltkrieg sozusagen liegen geblieben war, haben diesen Panzer auseinandergeschraubt und haben quasi die Metallteile verkauft und haben mit den Metallteilen quasi die neue Kindereinrichtung finanziert. Also ich finde, ein schöneres Bild gibt es ja kaum, wie man sagen kann, wie aus einer Waffe quasi eine antifaschistische Friedenspädagogik auch entstehen kann. Also unter viel Aufwand haben sie diese Einrichtungen viele Jahre aufrechterhalten und haben dann in einem zweiten Schritt die Kommunen dazu gezwungen, die Bürgermeister zu sagen, jetzt muss diese Einrichtung kommunalisiert werden, egal ob es dafür ein Gesetz gibt oder nicht. Und dann gab es sozusagen so einen Moment der Auseinandersetzung und dann sind diese Einrichtungen quasi in kommunale Einrichtungen überführt worden. Und diese Veranstaltung heute will eben genau nochmal zeigen, wie dieser Ursprung der Reggio-Pädagogik war, womit er zusammenhängt und wie er dann zu dem geworden ist, was wir heute sozusagen haben. Und das hat eben auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort interessiert. Und deswegen haben sie eben mit vielen Zeitzeuginnen, also vor allem sehr alten, betagten Frauen, die mittlerweile über 80, über 90 Jahre sind, mit denen Interviews geführt und haben die interviewt. Wie war das damals? Wie ist das sozusagen losgegangen? Was habt ihr da gemacht? Da waren eben viele, die mit sehr viel Herzblut sich engagiert haben für den Aufbau einer neuen Pädagogik, aber auch insgesamt einer neuen Gesellschaft, die eben nicht mehr faschistisch sein sollte. Und genau, diese Interviews werden quasi in einen Podcast überführt, den es dann jetzt auch auf Deutsch gibt. Also den gibt es quasi auf Italienisch, Englisch und Deutsch, gibt es in drei Sprachen. Es wird eine zentrale Website geben, wo man das nachlesen kann, wo man das nachhören kann. Es gibt auch ein paar Videoschnipsel, also ein multimedialer Podcast, der eben diese, ich sage jetzt mal, auch gewisserweise Blindstelle und Lücke in der Darstellung der Reggio-Pädagogik ein bisschen füllt. Und wir wollen heute Abend diesen Podcast, dieses Projekt vorstellen. Also alle, die sich für Pädagogik interessieren, vielleicht schon mal was von Reggio-Pädagogik gehört haben, sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sich das anzuschauen.
Wer es heute Abend nicht schafft, beziehungsweise die Sendung vielleicht auch in der Wiederholung hört, dann ist es nämlich schon vorbei wahrscheinlich. Wie kriege ich denn sonst Informationen oder wo finde ich diesen Podcast oder wie?
Na, es wird eine ganz zentrale Seite geben. Mhm. Ich glaube, die heißt themostbeautifulofourdays.eu. Bisschen sperrige Seite, aber alles in einem Wort weggeschrieben. Und da werden dann in Kürze quasi alle Sachen zusammengestellt sein. Die Idee war aber auch, ob man nicht für die freien Radios, sprich auch für Radio Frei, noch mal eine kleine Sendung daraus bastelt, weil mit diesen Podcasts und der Musik und vielleicht auch noch ein paar Hintergrundinformationen kann man, glaube ich, auch ganz gut eine Sendung machen. Also das ist auch in Planung.
Okay, das heißt vielleicht auch hier im Programm demnächst mehr zu diesem Ansatz und diesen Ideen mit genau diesem geschichtlichen Hintergrund. Frank, ist dir noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Haben wir was vergessen? Bei Veranstaltungen ist ja immer gut, dass Leute, die jetzt noch Antworten auf Fragen suchen, die wir nicht gestellt haben, die einfach heute Abend stellen können.
Genau, es sind natürlich alle eingeladen. Wie gesagt, wir können gut ins Gespräch kommen. Das Projekt wird vorgestellt, aber ihr könnt auch einfach Fragen stellen. Könnt uns auch fragen, was wir in Italien gemacht haben. Es werden auch Leute aus der Gruppe kommen, die mit mir vor ein paar Wochen in Italien waren. Also 17 Uhr heute, Gotthardstraße 21 auf der Freifläche. Seid ihr ganz herzlich eingeladen, vorbeizukommen.